der Lage in Bolivien vor den Präsidentschaftswahlen. Und wie gesagt, das ist jetzt der Beitrag, den ich euch zu Gehör bringe.
Wie würdest du die derzeitige politische Stimmung in Bolivien beschreiben, gerade im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen am 17. August?
Ja, von der Bevölkerung leider gerade sehr defätistisch und resigniert. Also die Menschen sehen sich nicht repräsentiert, fühlen sich in Teilen hintergangen von der Politik und sehen einfach, dass keine Lösung für ihre alltäglichen Probleme und da allen voran der ökonomischen Krise, die aktuell das Land heimsucht, vorgeschlagen werden. Und dementsprechend sehen sie gerade, dass ein Projekt, das sehr groß und sehr mutig gestartet ist vor 20 Jahren, gerade so ein bisschen an den Ende seines Zykluses kommt und sich leider keine Alternativen oder Heilsbringer ankündigen.
Du hast es gerade angesprochen, MAS, die Bewegung zum Sozialismus, die ja seit rund 20 Jahren das Land regiert, steht vor einer großen Niederlage. Beim Einlesen ist mir besonders aufgefallen, dass die Ernennung eines starken linken Präsidentschaftskandidaten der linken Bewegung sehr schwer fällt. Es ist sehr zerspalten. Magst du uns da einen Einblick reingeben?
Ja, kann ich gerne versuchen, so schnell wie möglich zu machen, denn wie schon gut angesprochen, das Thema ist sehr komplex. Bolivien war eines der politisch und sozial instabilsten Länder Südamerikas und hält auch noch den Rekord der meisten Staatsstreiche pro Land. Diese Zeit der Unruhe wurde 2005, 2006 mit dem Aufkommen der MAS und Evo Morales beruhigt. Es war eine der stabilsten und ruhigsten und wirtschaftlich prosperierendsten Zeiten, die Bolivien erleben durfte, mit allen Kritiken, die man dazu noch machen darf und kann. Allerdings war das Projekt MAS nie mehr als eine Ein-Personen-Partei. Und Politik in Bolivien reduziert sich sehr stark auf die Gesichter der Spokesperson, der repräsentierenden Person des jeweiligen Spektrums. Und die MAS hat es niemals geschafft, sich von Evo Morales zu distanzieren, der sich mit eisernen Händen an der Macht geklammert hat und ja auch schon drei Legislaturen regiert hat, obwohl es laut Verfassung nur zweimal möglich ist. Dementsprechend hat sich da ein Vakuum aufgetan seit 2019, dass er mit einem klugen Schachzug mit der Ernennung seines ehemaligen Wirtschaftsministers auf das präsidentielle Amt 2020 aufschieben konnte. Aber jetzt sieht man, dass das vor allem Feld des linken Spektrums, vor allem mit ehemaligen MAS-Anhängern und Anhängerinnen, die einzige Präsidentschaftskandidatin ist letzte Woche aus dem Wahlkampf ausgetreten, Eva Coppa, auch eine ehemalige MASista. Aber wir sehen auch genauso auf der Seite des rechten Spektrums, dass sich da eine Front bilden sollte und wollte, um die 20 Jahre MAS-Regierung mit einem Jahr Unterbrechung aufzubrechen und sie es auch nicht geschafft haben, sich zu mobilisieren und hinter einem Kandidaten, einer Kandidatin zu vereinen. So sehen wir, dass es mittlerweile 8 PräsidentschaftskandidatInnen gibt, die noch im Rennen sind, von zwei Flanken, von einer rechten und einer linken, die sich klar oppositionell gegenübersteht und auch keine Diskurse an den Tag legt, irgendwelche harmonisierenden oder friedensstiftenden Initiativen zu starten.
Als vielleicht eine der hoffnungsvollsten Kandidaten von der linken Seite gilt der Senatspräsident Andronico Rodriguez aus dem er ist Coca-Bauernführer aus Cochabamba. Evo Morales hat sich ja vehement in diesem Wahlkampf von ihm distanziert. Wie schätzt du seine Chancen ein, besonders im Anbetracht des Twists mit Morales?
Also Andronico Rodriguez wird gerade versucht, als die Heilsperson der linken und indigenen Bewegungen herauszustellen. Er ist immer noch der vielversprechendste Kandidat einer Linken und dann einer Post-Mass-Linken, denn Andronico ist genauso wie Eva Coppa, ehemalige Anhängerin der MAS, die sich von der Partei losgesagt hat. Der Kandidat für die Partei MAS, Castillo, ist gerade Innenminister und hat überhaupt keine Chance oder es wird keine Chance ausgerechnet. Es gibt sogar die Gefahr, dass wenn die Parteien unter einer 3%-Hürde bei den Präsidentschaftswahlen rauskommen, dass sie ihren rechtlichen Status verlieren, weshalb zum Beispiel Eva Coppa ihre Kandidatur zurückgezogen hat. Im Moment und vor allem nach den Meinungsumfragen der eher rechten Medien sind alle rechten Kandidaten vorne. Also belegen die ersten drei Plätze und Andronico wäre demnach Vierter. Allerdings kann man zum einen darauf nicht sehr viel geben, weil die indigene Bevölkerung eher ländlich lebt immer noch und in den Umfragen nicht fair repräsentiert wird. Aber auch, weil es immer wieder Gerüchte, Kommentare, Skandale gibt zur politischen Einflussnahme, zur Korruption. Und da ist der Name Marcel Claude sehr wichtig, der sowohl medial als auch im extraktivistischen, also im Bergbausektor, eine der wichtigsten Personen des Landes ist. Und da gab es auch durchgesteckte Audioaufnahmen, die eine Einflussnahme vor allem auf die Wahlumfragen von ihm implizieren.
Nochmal eine Rolle zurück zu Rodriguez. Du hast schon so ein bisschen angesprochen, Post-Mass eher mit der indigenen Bevölkerung vereinbar. Für was steht Rodriguez denn politisch?
Also Andronico, wie er in Bolivien genannt wird, so wie Evo auch er mit seinem Vornamen angesprochen wurde, weil eben eine Nähe suggeriert werden soll und ein linker Kandidat aus der Mitte der Bevölkerung, beziehungsweise jemand, der die Probleme und Sorgen der einfachen Bürger und Bürgerinnen versteht. Das ist immer der Versuch, die Kandidaten und Kandidatinnen zu platzieren. Das funktioniert bei Andronico leider weniger gut. Vor allem seine Vizepräsidentschaftskandidatin wird in Bolivien oft als Jailona verschrien, also abgewertet für ihre blankoide, eher Mittelschicht-Habitus. Und dementsprechend ist Andronico Rodriguez der Kandidat der Linken und der Kandidat der indigenen Bevölkerung, wird da aber nicht ganz angesehen und angenommen, weil er als zu entfremdet von den Problemen der einfachen Bevölkerung angesehen wird. Und das ist einer der Hauptkriterien für Kredibilität und Authentizität der linken Politiker und Politikerinnen in Südamerika.
Du sprichst es gerade an, Bolivien gilt als eines der wenigen Länder mit einer indigenen Mehrheit. Trotzdem erleben sie wiederkehrende Ausgrenzung. Wie erklärst du dir diesen Widerspruch?
Bolivien ist ein Land mit offiziell 36 indigenen Nationen, also ein Plurinationalstaat. Die Verfassung wurde 2008, 2009 unter Evo Morales geändert und ist eines der spannendsten Projekte Südamerikas in Klammer gewesen, weil wir gerade sehen, dass es ganz schön, dass der Zyklus scheint gerade zu einem Ende zu kommen und auch in den Präsidentschaftsdebatten ganz aktiv Verfassungsänderungen und Einschnitte der Rechte indigener Völker besprochen werden. Das Problem ist, dass es gibt eine Hegemonie der indigenen Völker aus dem Hochland, also der Quechua und Aymara, die Nachkommen der Inka sind, die zahlenmäßig und organisationell den indigenen Völkern aus dem Gebirge und aus dem Tiefland deutlich überlegen sind und das in politische und ökonomische Macht ummünzen konnten die letzten 20 Jahre. Es gab also eine Verschiebung der Machtstrukturen und der ökonomischen Strukturen von den eher kolonialen, weiß geprägten Schichten, eher aus Sucre und Santa Cruz, hin zu indigenen Strukturen, die allerdings nie das Ziel hatten, alle indigenen Völker des Landes zu repräsentieren, sondern die Idee zum Teil sogar ein bisschen pervertiert haben und Politik aktiv gegen die Territorien und die Landrechte und die Selbstbestimmungsrechte der indigenen Völker im Gebirge und im Tiefland gemacht haben. Es wird also immer von einem homogenen Körper der indigenen Völker in Bolivien gesprochen und die werden so instrumentalisiert, sowohl von der Rechten als auch von der Linken. Die Diversität des Spektrums und die Lebensentwürfe und die Wirtschaftsentwürfe und die politischen Vorstellungen einer so diversen indigenen Bevölkerung mit mehr als 36 anerkannten und noch mehr Kulturen und Kosmovisionen, die findet im Diskurs nicht statt und wird so nicht fair abgebildet. Und das ist ein großes Problem, vor allem für die Indigenen aus dem Tiefland, für die wir uns sehr einsetzen. Denn die haben keinerlei politische Repräsentation, weder vom rechten Feld, die sie als Wilde titulieren und diffamieren, als auch der Linken, die zwar vorgeben, sich für sie einzusetzen, ihre Wirtschaftspolitik aber auf dem Rücken und in den Territorien der indigenen Völker, vor allem aus dem Tiefland, machen.
Und was braucht es, um genau diese unterrepräsentierte Bevölkerung oder Minderheit, ja im Endeffekt, wieder mehr politisch sichtbar zu machen?
Ich glaube, das Wieder ist in dem Fall nicht richtig, wenn ich mir das erlauben darf, weil sie niemals sichtbar waren. Der Diskurs hat sich nur augenscheinlich für sie verbessert die letzten 20 Jahre. Allerdings ist echte Teilhabe in weiter Ferne und was zum einen fehlt, ist politischer Wille auf allen Seiten des Spektrums. Aber vor allem auf der anderen Seite sind es Wirtschaftsentwicklungspläne, die vom extraktivistischen Modell loseisen oder sich lossagen wollen. Und der Diskurs, den ich heute sehr viel verfolgen konnte in Bolivien zum 200-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeit, ist, dass es niemals eine wirtschaftliche Unabhängigkeit gegeben hat. Und dass die Schemata und Muster, denen Bolivien immer noch verhaftet ist, über Bergbau und vor allem Sojaproduktion in Monokultur, die dann der Rindfleischproduktion gelten für den Export in andere Länder, also Extraktivismus, Cash Crops, ja, dem Schaffen von Werten, die dann ins Ausland gebracht werden, das ist immer noch eine der Grundprobleme Boliviens und das konnte auch Dimas und Evo Morales nicht ändern, sondern hat ganz im Gegenteil an dem Rad immer schneller gedreht und so die Reserven des Landes nach und nach aufgebraucht für die Umverteilung von Geldern und Macht im Land, für ein Aufkommen der Mittelschicht und für sein politisches Projekt, aber eben auch um ein sehr teures politisches System, das auf Koimas basiert, also auf Korruptions- und Friedenszahlungen auf allen Bereichen, in allen Straten der Gesellschaft. Und so wurde das wirtschaftliche Projekt und politische Projekt ganz schön runtergewirtschaftet die letzten Jahre.
200 Jahre Unabhängigkeit wirtschaftlich noch nie gewesen, sprichst du gerade an. Was muss sich denn deiner Meinung nach verändern, um genau das zu erreichen, dass die Wirtschaft unabhängig ist und auch die entlegenen Gebiete quasi an dem wirtschaftlichen Aufschwung teilhaben?
Die Frage ist erstmal, welchen wirtschaftlichen Aufschwung wollen wir und wie können und wollen wir die vor allem ländlichen Gebiete da mit einbeziehen. Genauso gibt es aber periurbane Gebiete, die sehr prekär leben. Ich denke da vor allem an El Alto, aber auch die Peripherie von Santa Cruz, Cochabamba, Oruro. Ich glaube, zum einen muss sich der sogenannte globale Norden an die eigene Nase fassen und schauen, wie seine Freihandelsabkommen, wie seine Auslandspolitiken, aber vor allem eben auch Zoll- und Steuerpolitiken dafür sorgen, dass Bolivien gar keine anderen Entwicklungsmöglichkeiten hat. Und zum anderen sehen wir gerade einen Multilateralismus und eine niedergehende Sonne für die sogenannte westliche Welt. Und das bietet auch Chancen für Bolivien, denn Bolivien ist sehr eng an Russland und an China gekoppelt, ist im erweiterten Kreis der BRICS-Länder und beobachtet ganz genau, wie sich die Karten gerade geopolitisch neu mischen und welche Allianzen da Bolivien zuträglich sein könnten. Die Position als Menschenrechtsaktivist, Aktivistin aus dem globalen Norden und aus Europa ist natürlich erstmal sehr skeptisch, was Russland und China angeht. Da vor allem, was Menschenrechte und Umweltklimaschutz angeht. Aber in Bolivien wird das zum Teil auch als große Chance verstanden.
Wir haben in unserem Programm schon in den vergangenen Monaten über das Mercosur-Abkommen gesprochen. Mal für die ZuhörerInnen: Mercosur-Staaten sind Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay und Bolivien. Die Mercosur-Staaten haben mit Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, ja ein neues Freihandelsabkommen unterzeichnet im vergangenen Monat, wenn ich mich recht entsinne. Welche Auswirkungen hat denn dieses Freihandelsabkommen für Bolivien konkret?
Also es wurden Absichtserklärungen unterzeichnet. Das Mercosur-Abkommen ist noch nicht ratifiziert. Von der Leyen versucht es am Parlament vorbeizubringen mit einigen politisch-juristischen Tricks. Richtig ist, dass in Südamerika vor allem vier Länder da gerade stark involviert sind. Paraguay, Uruguay, Brasilien, Argentinien. Die Mercosur-Länder sind noch mehr. Da sind auch Guyana zum Beispiel dabei, aber eben auch Bolivien. Der Vertrag gerade, der mit dem Omnibusverfahren zusammen mit der Entwaldungspolitik und dem Lieferkettengesetz in Europa gerade sehr stark verschlankt und menschenrechtlich ausgehöhlt wird, bedingt aber nicht, beziehungsweise noch nicht Bolivien. Das wird bisher noch nicht mitverhandelt. Aber die Modi sind klar und die Wirtschaftsentwicklungsparadigmen bleiben bestehen, beziehungsweise werden verfestigt. Und so ist die reine Verhandlung von Mercosur, EU mit diesen Ländern in Südamerika schon ein Zeichen für das Kapital und die Wirtschaft in Bolivien, sich dem anzunähern. Dementsprechend werden jetzt schon Territorien umdeklariert, es werden Entwaldungen vorgenommen, das oftmals auch mit Brandrodungen bzw. mit absichtlich gelegten Bränden, die dafür sorgen sollen, dass eben mehr Fläche für die exzessive Landwirtschaft zur Verfügung steht. Und das alles fußt auf der Spekulationsblase Sojaanbau. Bolivien ist immer noch kein großer Player, was Soja angeht, immer noch weit hinter Brasilien und Argentinien zurück, wird wahrscheinlich diesen Vorsprung auch nicht mehr aufholen können, aber es passieren jetzt schon Umwelt- und Menschenrechtsverbrechen, um in diese Spekulationsblase Soja reinzustoßen und diese zu vergrößern.
Wenn wir noch abschließend auf die Präsidentschaftswahlen zurückkommen. Wir haben schon kurz darüber gesprochen, welche Kandidaten es gibt, welche Voraussichten es gibt. Wie gestaltet sich denn oder wie prognostizierst du denn die kommende Politik vielleicht auch unter einem rechten Präsidentschaftskandidaten für die indigene Bevölkerung in Bolivien?
Das mit den Prognosen ist immer so eine schöne Sache. Wir sind jetzt 2 Wochen vor den Wahlen, am 17. August wird gewählt. Was als gesichert feststeht eigentlich, ist, dass wir am 19. Oktober in eine Stichwahl gehen werden. In Bolivien werden keine Koalitionen gesucht, sondern absolute Mehrheiten. In den Wahlen schon. Dementsprechend gibt es meistens 2 Wahlgänge und nur einen Sieger, eine Siegerin. In dem Fall muss nicht mehr gegendert werden, die da hervorgehen. Im Moment sieht sehr viel aus, dass Samuel Dorian Medina, ein Kandidat aus dem eher rechten, konservativen Tieflandspektrum kommt, der auch schon Vizepräsidentschaftskandidat unter Janine Agnes war, die Interimspräsidentin 1920 war. Und diese Politik ist eher an Milei orientiert, ist eher in einer Verschlankung des Staates, einem Wirtschaftsentwicklungs-, Wirtschaftsboost-Programm ausgelegt, der die drängenden Probleme des Landes in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit lösen möchte. Dementsprechend sehen wir hier auch eine gefährliche Verknappung der Problemlagen zusammen mit starkem Populismus und dem sich aufspielen als Halsfigur. Was wir beobachten konnten durch seine Politiken, er war unter anderem 1993 schon Minister unter Vormass-Regierung im Land, ist eben die Hinwendung zum exzessiven wirtschaftlichen Gebaren, zur Liberalisierung von Wirtschaft, aber eben auch von zum Beispiel Patenten für transgenetisch veränderte Samen, da vor allem Soja- und Maisanbau. Der Druck auf indigene Gemeinschaften wird steigen, der steigt aber auch aufgrund der Weltwirtschaft und der Geopolitik, der Hunger auf indigene Territorien, auf neue Territorien, auch um hin zu einer emissionsfreien Wirtschaft zu kommen, wird immer stärker. Und unsere negative, pessimistische Prognose ist, es ist unabhängig davon, welcher Kandidat sich am Ende durchsetzen wird und welches Spektrum, der Druck auf die indigenen Gemeinschaften und Völker, vor allem außerhalb des Spektrums Aymara Quechua, wird steigen. Und wir beobachten, dass die Waldbrandsaison jedes Jahr früher startet. Mittlerweile brennen schon Ende Juli, wie gerade in Tarija, die Ländereien und Territorien. Und seit 2019 gibt es im Tiefland jedes Jahr immer größere und verheerendere Brände. Und es schickt sich nicht an, dass es dieses Jahr ruhiger wird. Und dies alles sind Entwicklungen und sind existenzielle Bedrohungen für Ökosysteme, für indigene Bevölkerung, aber auch für die Nachhaltigkeit des ganzen Landes, wo sich kein Akteur und Kandidat, Kandidatin zu äußern und wo es keinen Plan der Mitigation oder Abwendung dessen gäbe. Dementsprechend ist es ein anderer Grund, warum die Bevölkerung so defätistisch und resigniert auf den aktuellen Wahlkampf guckt. Denn die wirklichen Probleme des Landes werden kaum diskutiert und schon gar nicht werden Lösungen dafür aufgezeigt.
Abschließende Worte von Janik Königshausen. Er ist Referent für indigene Rechte bei der Gesellschaft für bedrohte Völker und gab uns einen näheren Einblick in die innenpolitische Lage des Landes. Dort finden nämlich am 17. August die Präsidentschaftswahlen statt.